Ich möchte heute Morgen über dieses Thema sprechen, das ihr bereits schon hinter euch seht, von Güte und Gnade umgeben. Und mit dieser Predigt die Reihe, die wir jetzt hatten, der gekreuzigte Gott, abrunden oder ergänzen. Wo habe ich denn ein Skript eigentlich? Auch kann ich schon mein iPad gehen. Ich dachte, irgendwas fehlt doch noch. Ich habe eine spannende Reise heute Morgen mit euch vor. Und zwar möchte ich mit euch einen gedanklichen Bogen spannen. Von Psalm 23, dem guten Hirten, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, hin zum Kreuz. Es klingt etwas abstrakt, aber ich hoffe, dass ihr in einer halben Stunde, wenn ich dann ungefähr fertig bin mit Predigen, versteht, was ich sagen wollte. Das wäre ja das Ziel heute Morgen. In Johannes 10 wird uns Jesus beschrieben als der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Und das wird in Johannes 10 schon mit sehr eindrücklichen Worten beschrieben, das Bild des guten Hirten. Und für mich noch getoppt wird es von Psalm 23, den ich gerade schon zitiert habe. Und ich möchte aus diesem Psalm den letzten Vers lesen. Psalm 23, Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Ich finde das einen super schönen Bibelvers. Dass wir umgeben sind an allen Tagen unseres Lebens. Silvia, an deinem Geburtstag und an allen Tagen, die jetzt in deinem neuen Lebensjahr zu dir kommen, und bei uns allen natürlich auch. An jedem einzelnen Tag werden wir umgeben von Güte und Gnade. Wir haben eine fantastische Hoffnung und Zukunft. Ich möchte auf diesen ersten Punkt zu sprechen kommen: Gottes Güte wacht über mir. Heißt das jetzt, dass mir nie etwas Negatives oder Schlechtes begegnen wird? Nein, das heißt es nicht. Das Leben ist nicht nur Sonnenschein. Das Leben beinhaltet Regen und Nebel und Sturm und Blitz und Donner. Gott hat uns nicht versprochen, dass wir nie irgendetwas Schlechtes erleben werden. Im Gegenteil, er weist uns auch in diesem Psalm 23 darauf hin, dass es dunkle Täler gibt. Aber er hat versprochen, dass er in jeder Lebensphase bei uns sein wird. Und jetzt komme ich zu... Huch, was ist denn da los?
Akku wechseln?
Das ist voll.
Ist voll, ja. Ja, also probieren wir es mal. Ich möchte von diesem Psalm 23 aus drei Geschichten am Kreuz betrachten, jeweils zu dem Thema, das ich aus diesem Psalm 23 nehme. Jetzt kommt die erste Geschichte, wo wir sehen, ich meine auch sehr eindrücklich sehen, wie Gottes Güte über uns wacht. Ich lese aus Johannes 19, Vers 25 bis Vers 27. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria von Magdala. Also waren drei Marias da im Dorf. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, soll ich das nehmen? Und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Ich weiß nicht, was zu den schlimmsten Erlebnissen gehört, die man im Leben machen kann. Es ist auch immer schwierig, leidvolle Situationen miteinander zu vergleichen, weil jedes Leid in sich sehr schmerzvoll ist. Ich stelle mir vor, dass es zu den schmerzhaftesten Erlebnissen gehört, wenn man seine eigenen Kinder beerdigen muss. Und wenn man vielleicht auch noch zuschauen muss, wie die eigenen Kinder umgebracht werden, wie Maria hier. Die war Zeuge davon, dass ihr erster und auch auf ganz besondere Art und Weise geschenkter und geborener Sohn brutal ermordet wurde. Was das für eine Mutter bedeutet, kann ich mir versuchen vorzustellen, aber ganz gelingen wird es mir vermutlich nicht. Und mitten in diesem Leid, mitten in diesem Schmerz, kümmert sich Jesus um seine Mutter. Er hat nicht das Leid von ihr genommen, weil das war der Weg, den er gehen musste für uns. Er musste sterben, um die Sünde, die Strafe der Sünde, die wir verdient hätten, auf sich zu nehmen. Aber in dem Leid wendet er sich an seine Mutter und an seinen sogenannten Lieblingsjünger, da ist Johannes gemeint, der dieses Evangelium geschrieben hat, und gibt diesen beiden einen Auftrag: kümmert euch umeinander. Von Güte umgeben. Wenn du leidest, wenn du in deinem Leben vor großen Herausforderungen stehst, dann dürfen wir in diesem Blick zum Kreuz Mut gewinnen, weil wir dort sehen, wir sind nicht alleine. Gottes Güte umgibt mich. Gott sorgt für mich. Jesus Christus ist mir nahe. Er kümmert sich darum, dass inmitten meines Leides Rahmenbedingungen geschaffen werden, die mich tragen, die mich versorgen, die mich durch dieses Tal führen. Und das ist dieses Bild im Psalm 23. Er führt uns nicht in das Tal und lässt uns dort verrotten, sondern er führt uns durch das Tal hindurch. Das ist eine Fähigkeit Gottes, die mich immer wieder fasziniert. Er kann aus Mist Dünger machen. Er hat die Fähigkeit, aus den widrigsten Situationen, aus dem größten Schmerz, aus dem tiefsten Leid, Segen entstehen zu lassen. Und in diesem Sinn können wir auch dann Römer 8, Vers 28 verstehen, ein Bibelvers, der einem oft um die Ohren geklatscht wird, wenn man leidet, manchmal mit nicht so wahnsinnig viel Erfolg, aber die Bedeutung des Verses ist eben schon die richtige, denn wir wissen, dass für die, die Gott lieben und die zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Nicht alles ist gut, was uns passiert, aber Gott hat die Fähigkeit, alles, was uns passiert, zum Guten zu entfalten und zum Guten zu führen. Gottes Güte wacht über mir. Er wacht über deinem und meinem Leben, egal was passiert. Er ist da und er sorgt für uns. Zweitens, Gottes Gnade wirkt in mir. Gnade nimmt uns das zerstörerische, entwürdigende, leidvolle und leidbringende unseres Lebens und ersetzt es mit Leben und Güte. Martin Luther, der jetzt gerade in aller Munde ist, weil 500 Jahre Reformation gefeiert wird in diesem Jahr, der redete in diesem Zusammenhang von dem glücklichen Tausch. Gott nimmt all meinen Schrott, all meinen Mist und ersetzt diese unwünschenswerte Eigenschaften mit seiner Gerechtigkeit. Wir werden von, wie soll ich sagen, Bettlern zu Königskindern. Das ist das, was in der Gnade passiert. Das ist auch das, was in diesem Kontext in Johannes 10 uns beschrieben wird, wo es um eben diesen guten Hirten geht. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Dann sagt Jesus: Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Hier kommt die zweite Geschichte vor dem Kreuz oder im Zusammenhang mit dem Kreuz. Eine Geschichte, die mir hilft, die Bedeutung der Gnade besser zu verstehen. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und ich finde, das illustriert sich ganz schön mit Barabbas. Barabbas war derjenige, man sieht es hier aus diesem Filmausschnitt, der rechts im Bild ist, ein brutaler Mörder. Ein, ich könnte heute in modernen Worten sagen, vielleicht ein Terrorist. Einer, der gewalttätig war, der verdientermaßen die Todesstrafe als Urteilsspruch empfangen hat. Und an diesem speziellen Tag, wo Jesus dann auch gekreuzigt wurde, war es eine Tradition in der damaligen Zeit, in dem damaligen Regierungssystem, dass ein Gefangener von dem politischen Führer begnadigt wurde. Dem wurde die Freiheit geschenkt. Und Pilatus, der hier dieser politische Führer war zu dieser Zeit, der hat gedacht, das Volk fordert die Kreuzigung von Jesus und ich suche mir den Schlimmsten und den Gewalttätigsten raus, den das Volk garantiert nicht haben möchte, und gebe dem Volk die Wahl, hey, wen von den beiden wollt ihr denn frei in Freiheit sehen? Und ich bin mir sicher, er hat damit gerechnet, dass alle sagen würden, okay, wenn das die Wahl ist, dann lieber Jesus. Aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Das Volk rief, gib Barabbas frei und kreuzigt Jesus. Und so ging die Geschichte ja weiter. Aber ich bleibe jetzt mal bei Barabbas hier hängen und lese eine Geschichte vor, die so nicht in der Bibel steht, aber die durchaus so passiert sein könnte. Barabbas sitzt in seiner Zelle. Er ist an die Wand gekettet. Hinter ihm liegt sein verlorenes Leben. Vor ihm liegt der Tod. Er hat keine Aussicht, freizukommen. Es ist der letzte Tag seines Lebens. In wenigen Stunden wird seine Hinrichtung stattfinden. Da hört er Schritte. Die Soldaten des Hinrichtungskommandos kommen im Gleichschritt den Gefängnisgang entlang marschiert. Vor seiner Zelle ertönt das Kommando: Abteilung, halt! Barabbas weiß, es ist soweit. Das ist das Ende. Aber dann hört er, wie die Tür der Nachbarzelle aufgerissen wird. Raustreten! Und dann werden zwei seiner Kumpels zur Vollstreckung der Todesstrafe abgeführt. Als die weit weg sind, öffnet der wachhabende Offizier seine Tür und sagt: Barabbas, Mensch, du hast Glück. Du fällst unter die Amnestie. Du bist frei. Obwohl er nicht begreifen kann, wie das geht, geht Barabbas. Er geht durch die Stadt, geht durch das Stadttor. Da draußen sieht er vor dem Tor auf einem Hügel eine große Menschenmenge. Es ist der Hügel Golgatha, die Hinrichtungsstätte von Jerusalem. Als er näher kommt, sieht er drei Kreuze. An jedem Kreuz hängt ein Mann. Die beiden Männer links und rechts, die kennt er. Das sind seine beiden Zellengenossen, seine Gesinnungsgenossen, Terroristen und Mörder wie er, schuldig wie er. Die kennt er. Aber den in der Mitte, den kennt er nicht. Er sieht sich sein Gesicht an und das zieht ihn förmlich an. Er geht noch näher ran, schiebt sich durch die gaffende Menge nach vorne in die erste Reihe bis an die Absperrung. Und da kann er auch den Zettel erkennen, der an dem Kreuz in der Mitte angebracht ist, und er liest: Jesus von Nazareth, König der Juden. In diesem Moment fängt er an zu begreifen: Das ist also der Jesus, dem ich meine Freiheit verdanke. Wenn sie den nicht dort angenagelt hätten, hätten sie mich dort angenagelt. Da hinge ich jetzt dort, und über mir hinge ein Zettel mit meinem Namen und mit meiner Schuld: Barabbas, Mörder. Aber dort steht Jesus, König der Juden. Der hängt jetzt dort, wo ich hängen müsste. Aber ich hänge nicht dort, weil der an meiner Stelle hängt. Ich bin frei. Ich lebe. Das ist Gnade. Gott beschenkt dein Leben und mein Leben mit Gnade. Wir verdienen nicht das, wir bekommen nicht das, was wir verdienen, sondern wir bekommen das, womit Jesus uns beschenkt. Von Güte und Gnade umgeben. Güte, die für mich sorgt, die auch mitten im Leid, mitten in Herausforderungen mit mir ist. Gnade, die mich beschenkt mit Dingen, die ich nicht verdient habe. Darum sagt uns Gott und das kam in diesem dritten Lied, das wir gesungen haben, so schön zum Ausdruck. Lasst uns deshalb mit Mut, war es im Lied formuliert, hier heißt es mit Zuversicht, vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Von Güte und Gnade umgeben und mit einem Leben voller Hoffnung und einer Zukunft beschenkt. Ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Und hier möchte ich den dritten Link machen zu einer Kreuzesgeschichte. Das ist die Geschichte von diesen beiden Männern, die wir vorher auch schon in der Barabbas-Geschichte gehört haben, die neben Jesus am Kreuz hingen. Und die haben so ganz unterschiedlich mit Jesus geredet. Der eine hat Jesus verflucht und ihn verwünscht und alles mögliche Üble gesagt. Und der auf der anderen Seite von Jesus, der sagt, hey Mensch, wie kannst du mit Jesus so reden? Merkst du nicht, dass der unschuldig ist? Wir beide hängen verdientermaßen dort, aber Jesus nicht. Und dann wendet sich dieser Mann an Jesus und sagt zu ihm, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Das ist unsere Zukunft. Jesus, ich mag diese Formulierung, Jesus liebt dich und mich so sehr, dass er dich im Himmel haben möchte. Er sagt, wow, die Julie, die finde ich so cool, die Zeit auf der Erde, die reicht gar nicht aus, um mit der Julie zusammen zu sein. Ich brauche die Ewigkeit, um Julie zu genießen und den Phil und den Raffi und den Urs und wie ihr alle heißt. So denkt Gott über dich und mich. Er liebt dich so sehr, er ist so gerne mit dir zusammen, dass er sagt, die Ewigkeit reicht nicht aus, um das zu genießen, das auszukosten. Dieser Verbrecher hatte nur noch wenig Zeit auf der Erde. Aber ich bin mit mir sicher, er ist mit Hoffnung und Zuversicht gestorben und hat auf ein Leben gewartet, das dann erst so richtig anfing. Unsere Zukunft wird nicht bestimmt durch das, was wir getan haben oder nicht getan haben. Wir sind manchmal so geplagt von Schuldgefühlen. Schuldgefühlen wegen Dingen, die wir ausgefressen haben und manchmal Schuldgefühle wegen sogenannten Unterlassungssünden, wo wir wussten, ich hätte da helfen sollen, ich hätte das machen sollen, ich habe es nicht gemacht und ich fühle mich schuldig deswegen. Das sind die zwei Arten von Schuldgefühlen, die uns immer wieder begegnen. Aber unser Leben wird nicht von dem bestimmt, sondern unsere Hoffnung und Zukunft wird von dem bestimmt, was Jesus getan hat. Nicht, was du getan hast, sondern was Jesus getan hat. Das ist die Botschaft, die vom Kreuz uns entgegenkommt. Gott schenkt uns eben ein Leben in Hoffnung und eine Zukunft, weil Jesus uns dieses Leben schenkt, weil am Kreuz dieser glückliche Tausch stattfindet von meinem Schrott, den Gott auf Jesus geladen hat und der Gerechtigkeit Jesu, die Gott jetzt uns zurechnet. Und das ist so wichtig, das ist, denke ich, eine der wichtigsten Botschaften vom gekreuzigten Gott. Das ist eine der wichtigsten Botschaften des Kreuzes, zu verstehen, was da passiert ist. Wenn wir das verstanden haben, sind wir befreit zum Leben. Was für Auswirkungen hat diese Güte und Gnade Gottes auf mein Leben? Wie wirkt sich das aus, dass ich ein Leben in Hoffnung und in Zukunft habe, dass ich von Güte umgeben bin, von Gnade beschenkt? Ich habe hier drei Dinge formuliert, die ich gerne am Schluss dieser Predigt mit euch teilen möchte. Erstens, Gottes Güte und Gnade machen mich dankbar und großzügig. Zu verstehen, was am Kreuz passiert ist, und nicht dafür danken zu können, passt für mich nicht unter einen Hut. Da ist das Großartigste passiert, was wir uns je vorstellen können. Und darum dürfen und sollen wir in Dankbarkeit wachsen. Dankbarkeit Gott gegenüber, was er für uns getan hat. Man kann sich so an so vieles gewöhnen. Auch an die großartigsten Geschenke, die Gott uns gibt. Aber ich möchte es mir und meinem Leben verbieten, mich daran zu gewöhnen und es für selbstverständlich zu betrachten. Und ich möchte dich ermutigen, das genau gleich zu tun. Und diese Dankbarkeit, die führt dann auch zur Großzügigkeit. Matthäus 10, Vers 8 sagt uns Jesus, oder sagt Jesus zu seinen Jüngern und damit auch zu uns, macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Also in dem Maß, wie Gott uns mit Gnade beschenkt, wie Gott uns mit Gesundheit beschenkt, mit Freiheit beschenkt, mit all dem, was am Kreuz passiert ist, genau in diesem Maß fordert Gott von uns, dass wir genauso großzügig mit unseren Mitmenschen umgehen. Und zwar mit allem. Allen hier in der Leuekelle und allen, die nicht in die Leuekelle kommen, alle, die Jesus Christus bereits kennen und alle, die Jesus Christus noch nicht kennen. Das ist gar keine Frage, wer ist die Person, sondern es ist eine Frage von einem Grundsatz. Lebe ich in dieser Großzügigkeit mit anderen? Römer 12, Vers 17, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Jesus hat uns eben nicht so behandelt, wie wir es verdient hätten. Und das ist der Maßstab, wo wir nicht dann den Chef oder den Nachbarn oder wer auch immer es ist, so behandeln, wie er mich behandelt, so wie du mir, so ich dir, der tritt mir gegen das Schienbein, ich trete doppelt so fest zurück. Das ist nicht der Maßstab, den Jesus uns vor Augen führt, sondern es ist eigentlich genau die Umkehrung von dem. Selbst wenn ich schlecht behandelt werde, möchte ich es nicht gleich vergelten, sondern aufgrund dieser Großzügigkeit, aufgrund von dieser Güte und Gnade eben genau anders tun. Zweiter Punkt, Gottes Güte und Gnade machen mich gnädig mit jedermann. Epheser 4, Vers 32, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Diese Vergebung weiterfließen lassen. Ich mag diese Geschichte in der Bibel, vielleicht kennen Sie die einen oder anderen, wo ein Mann eine unbezahlbare Schuld hat beim König des Landes. Sein Leben würde nicht ausreichen, wenn er 80 Stunden, 120 Stunden die Woche arbeitet und alles spart, er hätte keine Chance, diese Schuld zurückzuzahlen. Wenn er seinen ganzen Besitz, sein ganzes Haus verkauft, die Familie in die Sklaverei, was damals noch ging, verkauft hätte, es hätte nicht nur ansatzweise gereicht, um seine Schuld zu begleichen. Und der König erlässt ihm seine Schuld. Was für ein Geschenk. Die Tragik in dieser Geschichte liegt nur darin, dass dieser Mann, dem die Schuld erlassen wurde, der hat einen Freund, der hat ihm auch was geborgt. Eine kleine, nicht nennenswerte Summe. Und er fordert diese Summe von seinem Freund, der kann es nicht zahlen und der lässt ihn dafür ins Gefängnis werfen. Was für eine Tragik. So viel erlassen zu bekommen und dann die Mitmenschen plagen wegen Banalitäten. Das ist eine Tragik sondergleichen und die Auswirkung von Gottes Güte und Gnade in meinem Leben führen eigentlich genau zum Gegenteil, wo ich sage, mir ist so viel vergeben, jetzt will ich anderen vergeben. In dieser gleichen Großzügigkeit, in dieser gleichen Freimütigkeit. Und der dritte Punkt, Gottes Güte und Gnade wecken in mir den Wunsch zur Ehre Gottes zu leben. Ich möchte eben nicht mehr mein Leben leben, nicht mehr für meine Interessen, für meine Leidenschaften leben, sondern ich möchte jetzt so leben, wie Gott es von mir erwartet. Ich möchte diese Liebe Gottes, die mir geschenkt ist, reflektieren, dass mein Leben Liebe ausstrahlt, Gottes Liebe ausstrahlt. Lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können, euren Vater im Himmel dafür rühmen. Matthäus 5, Vers 16. Und in Hebräer 12, Vers 28 lesen wir, auf uns wartet ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Ich glaube, das ist die größte Freude, die wir Gott bereiten können, wenn wir diese Güte und Gnade, die er uns schenkt, investieren und reflektieren durch unsere Leben. Dass genau das weiterfließt in die Menschen, in unsere Umwelt hinein, wo das Geschenk, das er uns gibt, zur Anwendung kommt, genau im Sinn dieses Geschenkes. Gottes Güte und Gnade umgeben uns alle Tage unseres Lebens und wir dürfen für alle Zeit bei unserem Herrn sein. Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Das ist die Art und Weise, wie Gott für uns sorgt, wie er uns beschenkt und wie er uns auffordert, andere Menschen zu beschenken. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass du als der gute Hirte uns so beispielhaft vorangehst. Wie wir leben können, wie wir es erleben können, von Güte umgeben zu sein. Auch in Schwierigkeiten zu merken, du bist da, du sorgst für uns. Du schaffst Neues. Du gebrauchst sogar Negatives, um Segen und Gutes daraus entstehen zu lassen. Ich danke dir für die Gnade, mit der wir beschenkt sind. Dass wir eben nicht dort in der Mitte hingen, mit unserem Namen versehen und mit unserer Schuld betitelt, sondern dass dort, wo wir hängen, du gehangen bist, mit deinem Namen. Unschuldig, aber für meine Schuld bezahlend. Danke für die Hoffnung, für die Zukunft, die wir haben. Danke, dass das letzte Kapitel unseres Lebens nicht geschrieben ist, sondern dass du dabei bist, die Geschichte unseres Lebens durch deine Güte und Gnade fertig zu schreiben. Und danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, aus Dankbarkeit und in Großzügigkeit genau in diesen Dingen zu leben. Unsere Umwelt zu beschenken mit dem Geschenk, mit dem wir beschenkt wurden. Lass uns gütige Menschen sein. Lass uns Menschen sein, die Erbarmen haben mit Mitmenschen. Lass uns nicht richtende Menschen sein. Lass uns nicht hochmütige Menschen sein, die auf andere herabsehen, sondern Herr, lass uns Menschen sein, die Leben und Hoffnung und Liebe bringen. Herr, wir wollen, gerade auch aus Leuerkirchen, wir wollen einen Unterschied ausmachen. Wir wollen es erleben, dass Menschen hier diesem gütigen und gnädigen Gott begegnen und dass unser Umgang miteinander genau von dieser Güte und Gnade geprägt ist. Danke, dass du mit uns in diese Woche gehst, dass du diese Gedanken und diese Absichten in uns vertiefst und uns Gelegenheiten schenkst, das umzusetzen und uns darin zu üben. Amen. Phil wird uns nochmal in eine Zeit der Anbetung führen.